Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen, und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Wie überliefert man eine Geschichte, die nie erzählt wurde? Wie schreibt man über etwas, das zwar gespürt, aber nie ausgesprochen wurde? Und was zählt dabei eigentlich mehr? Was wir uns erzählen oder was wir uns verschweigen? Paulina Tschinskowski hat mit »Dem Mond geht es gut« einen Roman geschrieben, der den Raum zwischen all diesen Fragen und Überlegungen öffnet. Ganz vorsichtig und zart und gleichzeitig mit voller Wucht. Eine junge Frau ist gerade Mutter geworden und beginnt fast gleichzeitig sich zu erinnern an ihre eigene Kindheit, vorrangig an ihre eigene Mutter und ihre Großmutter und an das, was zwischen den drei Frauen und damit auch zwischen drei Generationen, zwischen drei Leben also, eben nicht ausgesprochen wurde, obwohl vieles doch so sichtbar war. Ja, und wer in diesen Raum eintritt, der kann es sich bequem machen und sich in die weiche, fast poetische Sprache fallen lassen und ist gleichzeitig mit dem Lesen der letzten Seite noch immer hellwach. Es ist ein Buch über Mutterschaft, ja, aber wer jetzt annimmt, dass damit der Stoff schnell auserzählt sei, der liegt falsch. Einerseits, weil Mutterschaft an sich noch lange nicht auserzählt ist und immer relevant bleibt, auch für Menschen, die keine Mutter sind. Denn vielmehr geht es um eine Gleichzeitigkeit, also Tochter zu sein, während man Mutter wird. Nähe zu suchen, wo Distanz war, um sich selbst zu beobachten, wie man all das aushandelt und sich fast nebenbei positioniert, auf die Beine stellt und bereit macht für all das, was noch kommt. Zwischen Erinnerungsfragmenten und gegenwärtigem Erleben tastet sich die Erzählerin vorwärts. Wo komme ich her? Was davon gebe ich weiter? Und was will ich weitergeben? Und keine dieser Fragen ist harmlos und keine ist leicht zu beantworten. Dem Mond geht es gut von Paulina Tschinskowski ist ihr zweiter Roman. Er ist jetzt bei Blumenbach erschienen und jetzt sitzt sie vor mir und ich freue mich ungemein. Hallo Paulina.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne. Zuerst einmal, wenn du dein Buch in nur einem Satz zusammenfassen müsstest, welcher Satz wäre das?
Also ich finde, du hast so eine gute Zusammenfassung gemacht. Das alles zusammen in der Essenz, das wäre doch ein Satz. Also ich kann wahrscheinlich nur ergänzen und ich mache jetzt den Satz, den ich mir zugegebenermaßen aufgeschrieben habe. Den kürze ich jetzt noch ein, denn ich sage Eltern oder ein Text über Eltern, die verantwortlich dafür sind, dass wir leben und unser Gepäck, das wir bis zum Ende mit uns tragen. Und das ist natürlich nur ein Teilaspekt, würde ich sagen, dieses Textes, aber fast vielleicht das, was du vorher gesagt hast im Intro ganz gut nochmal auf, dass man sagt, es geht eben nicht nur in Anführungsstrichen um Mutterschaft, um Muttersein, um Mutterwerden, sondern eben auch, wir alle sind das Kind unserer Eltern. Mhm. Ob sie abwesend sind oder anwesend sind, spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Und Punkt.
Und damit gehen wir auch direkt rein ins Gespräch. Ich würde gerne zuerst einmal übergeordnet starten, denn beim Lesen hatte ich schon auch das Gefühl, dass die Sprache mich dazu bringt, irgendwie langsamer zu lesen, also genau hinzuschauen. Also die Sprache fordert von mir als Leserin eine gewisse Aufmerksamkeit und auch Mutterschaft ist ja ein Zustand von höchster Wachsamkeit. Also man will nichts verpassen, man trägt die Verantwortung und beobachtet auch ganz genau. Ist dieser Stil, dieser Rhythmus Zufall oder gibt es eine Verbindung zwischen der Sprache in deinem Buch und dem Zustand von Mutterschaft?
Also ich glaube, es gibt viele Blicke darauf. Also einerseits war es mir sehr wichtig in diesem Text tatsächlich, dass jeder Satz, der da steht, etwas sagt. Mhm. Und dass sozusagen das Denken dieser Protagonistin unmittelbar ist, dass es sozusagen nichts gibt, das irgendwie das weg könnte. Das heißt, ich wollte es wirklich sehr reduzieren und auf seine Essenz irgendwie kriegen. Und das führt natürlich schon dazu, dass das vielleicht sogar eine Überfrachtung ist, eine Überstimulation während des Lesens. Also es kann sein, es ist etwas, das mir teilweise auch tatsächlich gespiegelt wird. Mhm. Gar nicht im Negativen, aber eben ein bisschen vielleicht anlehnt daran, das, was du sagst, dass man sich konzentrieren muss auf die Sätze. Und das führt mich natürlich schon zu dem Zustand des Neumutterseins oder der ersten zwei Jahre. Nach den ersten zwei Jahren gewöhnt man sich vielleicht irgendwie auch an diesen Zustand, aber es ist auch ich als Mutter sprechend für mich eine ständige Überstimulierung. die ja natürlich trotzdem einhergeht mit einem Interesse, mit diesem Wollen von, man will nichts verpassen, aber auch, man ist die ganze Zeit gefordert, mhm, und muss mitdenken, denkt in Konsequenzen, denkt voraus, und alles das. Und generell beim Schreiben ist es so, dass ich, glaube ich, oft Klängen und Rhythmen folge, also auch bei anderen Texten. Ich lese sie mir auch, während ich schreibe, immer wieder laut vor. Und entsprechend der Semantik, aber auch entsprechend der Klänge, weil ich finde, Wörter in ihrer lautmalerischen Figur sind natürlich auch, die sprechen natürlich auch den Inhalt aus.
Ja. Ja, das ist spannend, weil ich auch das Gefühl hatte, dass, und das kenne ich auch aus eigener Perspektive als Mutter, und da hat man ja durchaus auch dieses Momentum, insbesondere, du hast es angesprochen, in den ersten 2 Jahren, dass man es gar nicht schafft, mal einen Gedanken wirklich konsequent zu Ende zu denken. Der muss für sich stehen können, weil du gar keine Zeit hast, einen weiteren zu formulieren an der Stelle.
Interessant, ja. Ja, das ist eine schöne Lesart auf jeden Fall, ja. Und ich meine, diese ersten 2 Jahre, die, es wird ja im Buch, werden ja nicht die ersten 2 Jahre erzählt, aber es gibt so den Moment, dass, den Erfahrungsmoment innerhalb dieser ersten 2 Jahre. Und es ist ja so, dass sich das Hirn verändert, zum Beispiel in den ersten 2 Jahren, dass sich Hirnareale vergrößern, andere verkleinern. Und das kann sich bis zu 2 Jahren ziehen und danach bleibt es auch in diesem Zustand sozusagen. Und das ist wie so ein pubertärer Zustand, in dem, also auch ein Zustand, in dem man ja eigentlich nicht gesellschaftsfähig ist. Ich nehme jetzt die Anführungsstriche dazu, oder sagen wir, in diesem kapitalistischen System eigentlich gar nicht so gut zurechtkommen und auch nicht so Platz finden, weil es ja fast so ein bisschen so rebellieren ist. Aber man kann es ja überhaupt nicht, weil man kann ja nicht rebellieren, weil man ja einerseits als Mutter in der Gesellschaft immer noch recht minderwertig behandelt wird, aber auch, weil man sich das gar nicht erlauben kann mit einem Kind, weil man eben, wie du gerade auch gesagt hast, also es ist irgendwie dieser Kontrollverlust und man muss aber Kontrolle bewahren, wie vielleicht vorher noch nie in diesem Maße.
Ja. Klar, man trifft die Entscheidung, die man trifft, dann doch nicht mehr alleine so richtig. Ne? Mhm. Eine neue Erfahrung für viele, auf jeden Fall. Du hast für all das in dem Buch tatsächlich eine Sprache gefunden. Und Sprache ist ja auch inhaltlich ein gewisses Motiv. Also vor allem die Sprachlosigkeit an der Stelle. Also die Erzählerin, du hast es eben angesprochen, es gibt eine Protagonistin, die ist Mutter geworden, eine junge Frau. Und die erzählt ganz viel auch von ihrer Mutter und von ihrer Großmutter. Hin und wieder auch von Freundinnen, die auch Mutter geworden sind. Und ganz, ganz oft durchzieht sich so eine gewisse Sprachlosigkeit dadurch. Also die Erzählerin sucht nach Momenten, um ihrer Mutter, ihrer Großmutter Fragen zu stellen. Sie will also etwas erfahren und auch für das eigene Erleben will sie deswegen Anknüpfungspunkte finden. Jetzt ist ja Sprachlosigkeit schon ein sehr passives Wort. Das geschieht einem ja, das ist nichts, was man bewusst wählt meistens. Aber bestimmte Dinge will man als Mutter, als Frau, als Mensch ja vielleicht auch bewusst für sich behalten. Das gehört einem so ganz alleine. War es für dich eine Herausforderung, hier erzählerisch so eine Balance zu finden? Einerseits das Thema Mutterschaft ja schon auch generationsübergreifend zu platzieren, aber dann doch den Müttern, Frauen, Menschen dahinter auch gerecht zu werden?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage wahrscheinlich, weil ich Müttern, also lesenden Müttern begegnet bin, also dem Mond geht es gut, lesenden Müttern begegnet bin, aber also unserer Elterngeneration, die gesagt haben, sie finden das total spannend, und haben aber Angst vor dem Text. Und vielleicht geht es ein bisschen in diese Richtung, dass sie Angst davor haben, eben nicht als Mensch und in all ihrer Fehlbarkeit und in all dem gesehen zu werden, sondern eben nur in der Funktion als Mutter dann in dem Moment und vielleicht in ihrer, ja, in ihrer, sagen wir, in ihrem sprachlos gemacht worden sein, in ihrem keinen Raum einnehmen dürfen können, es nicht gelernt zu haben und so, dass sie da drin ja erwischt werden und ja aber gleichzeitig ja vielleicht nicht mit so viel Verzeihlichkeit darauf geblickt wird. Und das war auf jeden Fall etwas, das mich umgetrieben hat. Ich weiß nicht, ob das in die Richtung deiner Frage geht, aber es war mir schon auch wichtig, dass ich sozusagen keinen dass diese Kritik sozusagen eher ein Gesprächsanlass sein könnte, ein Aufbrechen, ein Auffordern, aber ein sanftes Auffordern, du darfst, so mach das. Und auch das Erzählen darüber, dass man eben in dieser Kontinuität des Patriarchats ist, dass man von gewissen Männerbildern geprägt wurde und die halt vielleicht vor einigen Jahrzehnten überhaupt noch nicht in dieser Form aufgebrochen waren, wie es vielleicht heute der Fall ist, mehr und mehr. Und ja, also mir war das schon sehr wichtig, mit einer Zartheit und auch mit einer Demut irgendwie auf diese Mutterfiguren zu gucken, weil ja jeder eben auch sein eigenes Gepäck mitbringt, eben auch. Ne? Also deswegen meine ich, also was ich vorhin gesagt habe, die Eltern sind dafür verantwortlich, dass man lebt, schenken einem das Leben sozusagen, aber sie bleiben auch das Gepäck. Das eigene, aber das ist ja, geht ja der Mutter der Protagonistin und der Großmutter der Protagonistin auch so. Also
das ist so eine Art Kreislauf, ne? Und das ist aber auch interessant, da habe ich bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber du hast recht, der Text kommt, obwohl ja durchaus auch negative Szenen und unschöne Erlebnisse geteilt werden, auch schöne Sachen, er kommt schon sehr ohne Wut aus. Es kommt eher so ein Nachfragen, so ein Abtasten vor. Und das ist natürlich schon auch so ein sehr wohlwollender Blick auf Frauenrollen an der Stelle. Man könnte es auch anders lesen. Ne? Man könnte auch sagen, ich will gar nicht wissen, was du da erlebt hast. Und ich glaube, erst das macht wahrscheinlich so einen Dialog an der Stelle auch erst möglich. Ne?
Der Versuch des Dialogs, der scheitert ja eigentlich, indem die Protagonistin keinen Brief schreibt, aber sie spricht die Mutter an, aber lässt ihr ja überhaupt keinen Raum zu antworten. Das legt natürlich die Textform vor so. Aber die Wahl dessen war mir ganz wichtig. Und ich habe nämlich zuerst über sie geschrieben, also über die Mutter, also die Großmutter, also meine Großmutter, meine Mutter, also hat die Protagonistin erzählt, also in der dritten Person sozusagen über sie geschrieben, gesprochen. Und das fand ich irgendwie logisch, weil Sprachlosigkeit bedeutet, ach so, es geht nur über. Aber ich fand diese Unmittelbarkeit, dieses Du, also dieses direkte Ansprechen der Mutter, aber ihr dann trotzdem nicht den Raum zu geben, so du, wie war das denn? Also sie fragt zwar, war es so oft an vielen Stellen, wenn sie etwas imaginiert oder glaubt zu erinnern oder versucht, sich an etwas zu erinnern, was hätte sein können. Aber sie wartet ja nicht auf eine Antwort und damit resonieren dann halt sozusagen Text, Form und Inhalt total miteinander.
Das all das, was du sagst, kann ich da total nachvollziehen. Ich erinnere da auch ganz auf diesen Zusatz, so vielleicht. Mhm. Also man versucht sich, die Antwort selber zu stricken, ist auf der Suche nach Antworten. Jetzt ist natürlich schon die Frage, liegt es daran, dass man dann an der Stelle nicht bereit ist zuzuhören? Liegt es daran, dass man sich nicht traut, die Fragen zu stellen? Also es wird ja Gründe dafür geben, warum man sich Antworten eher herleitet, als dass man konkret sie einfordert an der Stelle.
Ich glaube, das läuft alles total zusammen. Ne? Also ich glaube eben auch, also interessant finde ich auch, dass die Protagonistin ja eben über die ganzen Männerfiguren, die ihr Leben, aber auch das Leben ihrer Mutter und Großmutter geprägt haben, spricht oder sie sozusagen erzählen lässt. Und gleichzeitig weiß man überhaupt nicht, was denn der Vater ihres Kindes macht oder nicht macht. Ist der anwesend? Ist der abwesend? Also er taucht ja nicht auf. Ja. Und das ist mir interessanterweise erst sehr spät beim Schreiben aufgefallen, dass man recht wenig über diese Protagonistin weiß und sich das alles nur zusammenklauben kann. Und ich habe das dann aber ganz bewusst nicht geändert, weil ich das gut fand, weil es eben, also sie könnte diese Kontinuität weiterleben, der Mutter und Großmutter, also immer in dieser Abhängigkeit eines Mannes zu stehen und eben auch diesen Raum des Sprechens nicht, sich nicht in dieser Form nehmen zu können oder so, außer im Schreiben vielleicht, was ihr ja recht wichtig ist. Oder ist es nicht der Rede wert, weil sie es gebrochen hat?
Da gehen wir zu den Männern auf jeden Fall später auch noch ein bisschen näher drauf ein. Darauf freue ich mich schon. Das, was du ansprichst, und das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das Buch auch nicht kennen, sicherlich eine interessante Information. Zwar werden drei Muttergeschichten erzählt, aber immer nur aus einer Perspektive. Das zieht sich durch den kompletten Roman. Und dabei geht es vorrangig um die erzählende Figur, die eben Mutter und Tochter auch zugleich ist. Also sie reflektiert ja das eigene Muttersein oft im Licht ihrer eigenen Kindheit. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie sich diese Gleichzeitigkeit überhaupt beschreiben lässt, weil man diese Rollen ja gar nicht so primär trennen kann. Jetzt schreibe ich hier als Kind, jetzt schreibe ich hier als Mutter. Welche Filter hast du da vielleicht beim Schreiben auch selber gebraucht oder war das eigentlich gar kein Problem und ging eher sehr natürlich?
Das ging tatsächlich recht natürlich, aber auch da wieder resoniert es mit dem Inhalt, denn ist es ja so, man kriegt dann dieses Kind und man sieht sich plötzlich in diesem Kind. Entweder sind das visuelle Ähnlichkeiten oder, das steht ja auch an Stellen da drin im Text, dass ich paraphrasiere jetzt, aber wenn das Kind schreit, sehe ich mich schreien. Aber auch, ich sehe auch meine Mutter und mein Vater, wie sie sozusagen auf mich, dieses schreiende Kind, reagiert haben. Also das heißt, diese Verquickung zwischen den eigenen Wahrnehmungen, zwischen den erlebten Zeiten, das ist vielleicht auch gar nicht möglich, das so zu trennen. Also natürlich wird von einem abverlangt, wenn man dann Eltern wird, dass man bitte dann auch erwachsene Entscheidungen trifft und irgendwie die Dinge nicht persönlich nimmt und versucht, das alles irgendwie immer in die richtigen Ecken zu stellen. Aber ist es denn dann immer möglich? Das weiß ich nicht. Oder weiß, dass es eigentlich nicht möglich ist in dieser Form. Und ich glaube, deshalb habe ich mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht, weil für mich ist das fließend so. Es sind fließende Grenzen, leider oder zum Glück, ich weiß es nicht.
Grenzen ist ein gutes Stichwort an der Stelle, denn neben Sprachlosigkeit ging es für mich nämlich in diesem Text hauptsächlich um Grenzen. Also das Überschreiten dieser vor allem und vor allem auch um so eine ganz große Neugier im Roman, herauszufinden, was sich hinter diesen Grenzen eigentlich so bewegt und verbirgt. Also so eine tastende Bewegung hin zur Mutter, hin zur Großmutter, ja auch irgendwie zu diesen weiblichen Linien der eigenen Biografie. Und da habe ich mich schon gefragt, sucht die Protagonistin, die ja irgendwie so zwischen Zukunft und Vergangenheit steht an dieser Stelle, eigentlich nach Verbindung oder eher nach Abgrenzung?
Genau, dieser Zwischenzustand, den würde ich auch kurz da noch mitnehmen, dass war auch so ein bisschen so eine Ausgangssituation, dieser liminale Zustand. Wenn man das eingibt bei Google zum Beispiel, ist es so, dass man bei der Bildersuche auf Flure stößt, die halt nicht wirklich einen Anfang und ein Ende markieren. Das heißt, es ist irgendwie in dieser zeitlosen, orientierungslosen Momentaufnahme irgendwie. Und da befindet sich ja eben die Protagonistin immer noch, weil man nicht mehr wirklich dahin zurückkehren kann, wo man war.
Ja.
Und aber auch nicht wirklich weiß, was einen erwartet. Und man bewegt sich, ist auf dem Weg und ist in einem Prozess, der ja, wie man dann auch später weiß, nie wirklich abgeschlossen ist. Was ja auch das Schöne ist, aber dennoch. Und in diesem liminalen Raum sozusagen oder in diesem Zustand würde ich sagen, dass sie eigentlich sich nach Verbindung sehnt. Also manchmal ist es ja so, und ich glaube, so geht es der Protagonistin auch, dass eher aus einem unbedingten Willen, es anders zu machen oder so ein bisschen provokative Fragen zu stellen, eigentlich nur der Wunsch nach einer Verbindung steht. Also ich glaube, das steckt da so ein bisschen drin. Und ich meine, sie ist ja, wie du auch gesagt hast, das Buch kommt ohne Wut aus, ohne eigentlich, aber sie stellt ja schon die Frage, wieso bist du in diesen Strukturen gewesen und wieso konntest du da nicht raus? Und ich meine, die Antworten hat sie wahrscheinlich schon selbst, aber ich glaube, es geht darum, darüber zu sprechen vielleicht. Und das auch nur als Versuch, ne? Also
Ja, und auch da kommt natürlich diese Doppelrolle wieder mit rein. Als Mensch, wenn man selbst Mutter ist, kann man vielleicht nachvollziehen, warum bestimmte Dinge der eigenen Mutter widerfahren sind. Und gleichzeitig findet mit der Mutterrolle an sich ja auch immer so eine Überhöhung statt. Warum passiert ihr das? Die ist doch so mächtig, die kann mich doch sonst vor allem retten. Warum kann sie sich nicht selbst retten an der Stelle? Und ich glaube, das auszuhalten, diese Ambivalenz dahinter, das ist auf jeden Fall etwas, was für mich in deinem Roman auch immer wieder so sichtbar wird, an so Bruchstellen, wo man das Gefühl hat, jetzt erfährt man hier was ganz Wahrhaftiges an der Stelle.
Also ich meine, das ist ja sowieso was, das Leben trägt, aber auch dieses Leben mit einem neuen Leben an seiner Seite, finde ich. Also es gibt ja nie die eine Antwort auf irgendwas, finde ich. Und also auch so Worte für dieses Gefühl zu bekommen, das changiert und so, das ist ja irgendwie total herausfordernd. Und ich wollte noch ganz kurz dann anknüpfen zu diesem Thema, also der Blick auf die eigene Mutter, was mich in dem Text auch umgetrieben hat. Und die Protagonistin erzählt auch davon, diese sozialisiert Misogyne, das auch in ihr steckt. Also dieses, ich will nicht werden wie die anderen Mütter, ergo nicht so werden wie meine Mutter am Ende. Also dieser sogenannte Mütterhass, der, glaube ich, ja, doch dann mehr in ja, uns steckt sozusagen, als man einem eigentlich lieb ist. Und da steckt auf jeden Fall viel Abgrenzung
ja.
Drin. Aber ich glaube auch, dass darunter trotzdem der Wunsch nach Verbindung steckt. Mhm. Und eher der Wunsch danach, eben außerhalb dieses patriarchalen Systems das sein zu können, was man da sein möchte und was immer das ist. Also eben in dieser emanzipierten Bewegung zu sagen, okay, ich will auch sagen können, ich bin gerne Mutter.
Ja.
Ich mag das oder so. Oder auch nicht. Also so alles. Und ja. Ich glaube, eigentlich liegt unter all dem der Wunsch nach Verbindung, aber er äußert sich hier und da in so den Versuchen der Abgrenzung.
Du hast eben schon die Vaterrollen auch angesprochen. In deinem Buch gibt es tatsächlich auch Vaterrollen. Die werden nicht so ausführlich besprochen, aber es gibt einen Großvater, es gibt den Vater der Erzählerin, den neuen Partner der Mutter, der dann irgendwann auch der Alte wird. Es gibt, wir haben eben auch schon drüber gesprochen, den Vater des Kindes der Protagonistin, der wirklich fast gänzlich ausgespart wird. Welche Funktionen haben die männlichen Figuren im Roman?
Ich glaube, sie haben wirklich Funktionen. Also das, und darauf könnte man das auch reduzieren. Ich saß neulich mit einer Autorin-Kollegin auf der Bühne, Nina Bußmann, und sie wurde auch gefragt, wieso die Männer in ihrem Buch so schlecht wegkommen würden, die Männerfiguren. Und dann hat sie einfach nur gesagt, ich musste mir diese Männer nicht ausdenken. Und das, genau, und das gab Lacher und sie musste auch schmunzeln und so, aber sie hat dem auch nichts mehr hinzugefügt für diesen Moment. Und ich glaube, eigentlich geht es mir da ganz ähnlich im Sinne von, wir sind ja Teilnehmende dieser Gesellschaft und sehen zu und erfahren selbst und genau, beobachten. Und ich glaube, für mich zeichnet das einfach ein grundlegendes Missverhältnis, das uns allen bekannt ist. Und es ist so ein bisschen so, wie wenn man über sein Kind schimpft und dann muss man immer sagen so, ja, ich liebe das aber, ja, klar. Und ja, so ist es natürlich. Ne? Ich spare mir jetzt diese Relativierung an dieser Stelle, weil für mich ist dieser Text ein Text über diese drei Frauen und über andere Themen und beziehungsweise natürlich auch über Männer, weil sie erzählen ja am Ende auch das Leben der Mutter, die Geburt der Mutter und sie selbst nicht oder die Geburt, also die Geburt der Protagonistin der Mutter oder ja, diese Einschränkungen und das will ich damit erzählen. Also dass sozusagen diejenigen, die sozusagen in dieser Gesellschaft die Frauen, wie du vorhin gesagt hast, sprachlos machen und dafür sorgen, dass sie eben keine Möglichkeitsräume oder nur kleine Möglichkeitsräume bekommen, sozusagen. Die sorgen auch dafür, dass dass sie auch einfach gar nicht darüber hinauswachsen. Also sie sind sozusagen, sie betonieren das halt. Und ich glaube, das ist die Funktion dieser Personen da drin, also dieser männlichen Figuren.
Dieses Betonieren ist tatsächlich an einigen Stellen für mich sehr klar herausgetreten, nämlich an einer Stelle fiel der Satz, über den ich danach lange nachgedacht habe, die Mutter als Zubehör, aus der männlichen Perspektive an der Stelle. Und an anderer Stelle habe ich auch gelesen, Frauen, das sind die, die da sind und dann gehen, wenn andere sie ablösen. Warum brauchen denn Männer unbedingt diese Mutter in ihrem Leben? Also warum ist Weiblichkeit oder eine Frauenrolle für die so relevant? Gibt der Text auch Antworten darauf?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, ob jedes Kind erstmal eine Mutter braucht. Aber ich glaube, wenn sie da ist, dann spielt sie ja schon einfach eine große Rolle oder halt gar keine Rolle. Ne? Also es ist irgendwie beides. Und warum männlich gelesene Personen eine Mutterfigur in ihrem Leben brauchen, ja, das ist also aus deren Perspektive, ich glaube, der Text gibt darüber nicht Antworten. Ja. Hast du eine Antwort darin gefunden?
Na, ich fand das zumindest sehr bezeichnend und da sind wir so ein bisschen bei dem, was wir die Frage davor auch ein bisschen thematisiert haben. Dass es erstens so eine sehr große Selbstverständlichkeit Frauen gegenüber in ihrem Mutterbild gibt. Ich erinnere auch noch eine Szene, ich kann sie auch nur paraphrasieren, wo die Mutter der Protagonistin auf dem Sofa mit dem neuen Partner sitzt und die Füße massiert und er aber sagt, bei meiner Mutter hat's nicht gekitzelt. Mhm. Und diese ständige Bewertung einer Frau, dieses, warum machst du das nicht so gut wie meine Mutter, das fand ich an der Stelle schon tatsächlich nicht überraschend, aber durchaus einleuchtend und interessant. Ja.
Mama ist die Beste.
Mama ist die Beste, ja. Die Frauen in dem Buch sind ja verbunden miteinander, aber sie sind auch getrennt an der einen oder anderen Stelle, emotional, aber auch lokal teilweise, weil sie an unterschiedlichen Orten in der Stadt aufwachsen oder größer und älter werden. Wenn man sich weiterentwickelt in der eigenen Biografie, dann lässt man ja auch immer etwas zurück. Haben die Mutterrollen bei dir im Text auch etwas zurückgelassen oder sich weiterentwickelt?
Weil wir vorhin ja auch über Abgrenzung oder Verbindung gesprochen haben, eine Abgrenzung, eine ganz klare, findet oder fand statt von der Mutter zur Großmutter, die, wie du schon gerade angemerkt hast, an den weitmöglichsten Punkt in der Stadt, also metaphorisch ist das im Buch Norden und Süden damit markiert, eben in den Süden zieht und damit eben nicht nur eine physische Distanz reinbringt, sondern auch eine gelebte Distanz, weil man im Norden sozusagen anders lebt als im Süden. Und hier knüpft, ja, würde ich sagen, auch so eine Art von Schichtwechsel an. Mhm. Also hier die Klassenfrage, in der absoluten Hoffnung, dort Zugehörigkeit zu finden, wo man sie vielleicht nicht gefunden hat sein Leben lang, also in seinem Aufwachsen, in seiner eigenen Sozialisierung. Und diese, ja, Miniaturflucht der Mutter, die beschäftigt eben auch, wie es eben ist, ne? Die Generationen tragen ja was fort und die Dinge sickern eh durch. Beschäftigt auch die Protagonistin, also die Erzählerin, da sie eben in diesem sogenannten Süden aufwächst und sich da aber eigentlich auch nie so zugehörig fühlt, eben aber auch in der Übersetzung, weil die Mutter das auch nicht tut. Also diese Kontinuität dieser Suche, die ja auch, ich glaube, du hattest das erwähnt, sprachlich sich niederschlägt, also dieses Suchen, es gibt ja wenig Antworten, es sind ja eher so Fragen, die da aufgeworfen werden, die nicht wirklich auf Antwort stoßen, maximal anregen sozusagen und kreisen, so wie Erinnerungen ja auch sind zum Beispiel, also dass sie sich nie chronologisch erzählen, sondern dass es irgendwie, dass sie so umeinander rumtanzen und umherschwimmen und ja, so Schlaglichter werfen vielmehr. Und ich glaube, genau, das ist auf jeden Fall der Punkt, würde ich sagen, von Zugehörigkeit oder dem Wunsch danach, sich zu verbinden. Aber eben auch nach dieser Aussichtslosigkeit, weil man vielleicht auch gar nicht im Außen das findet, sondern ja, irgendwo anders. Und das Zurücklassen zeichnet sich da auf jeden Fall, spiegelt sich auf jeden Fall in dieser Distanzierung zur Großmutter.
Was ja auch wieder spannend ist, weil es sind drei Frauenfiguren und ich würde sagen, die Großmutter, die im Norden, der eher weniger Geld hat, der einem bestimmten Habitus zugehörig ist, die da herkommt und auch verortet ist. Die Mutter, die in den Süden zieht, wo man plötzlich große Häuser hat, aber kein Haus ist auch irgendwie groß genug. Die anderen haben immer noch ein schöneres. Die Erzählfigur, die so dazwischen sich bewegt und versucht auch hier wieder so eine Verbindung zu schaffen zwischen diesen Welten und daran ja durchaus teilweise aber auch scheitert. Also ich hatte beim Lesen schon auch den Eindruck, man kommt dann doch nicht so aus seiner Haut am Ende des Tages. Kann man sich also nur bis zu einem gewissen Grad auch weiterentwickeln und davon distanzieren?
Ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, gut, das Maß aller Dinge ist natürlich erstmal die Erkenntnis, aber ich denke schon, dass Sozialisierung ja einfach nicht so schnell abzulegen ist. Und was vor allem nicht abzulegen ist, sind, glaube ich, gewisse Gefühle der Scham. Und ich denke, das schwingt da sehr stark mit, also sowohl bei der Protagonistin als auch bei der Mutter. Bei der Großmutter, glaube ich, weniger, weil das vielleicht weniger präsent ist, über das eigene Leben nachdenken oder so. Vielleicht wird auch nicht so viel über das eigene Leben nachgedacht, in diesem Versuch, so tiefer und tiefer und tiefer zu gehen. Aber genau, was man eben nicht ablegen kann, ist so ein Gefühl der Scham. Und das will man ja unbedingt verstecken, das will man ja auf gar keinen Fall fühlen. Also eben die Scham davor, mangelhaft zu sein, nicht dazu zu gehören, falsch zu sein, da dort, wo man ist, nicht richtig zu sein oder so. Und deswegen versteckt man das und überlagert das. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man ja, nur wenig Chance hat, wirklich dann aus irgendwas herauszutreten oder für immer oder irgendwas für immer abzulegen oder so.
Ja, du bist auch Mutter. Mhm. Wir haben das eben auch schon angerissen. Was hast denn du beim Schreiben dieses Textes über Mutterschaft gelernt, was du vielleicht auch nicht so erwartet hast? Und welche Motivation steckte vielleicht auch dahinter, dieses Buch zu schreiben?
Also dadurch, dass ich recht innerlich schreibe und einem Gefühl hinterher schreibe, habe ich den Text eigentlich schon vor 3 Jahren begonnen anzulegen. Nicht diesen Text, aber in meiner Sammlung. Also ich Texte beginnen bei mir mit Sammlungen. Und irgendwann bemerke ich dann halt, dass irgendwie so eine Frequenzillusion sich herausbildet, dass irgendwie gewisse Stränge ich so markieren kann und daraus entsteht dann oft was. Und daraus entstanden eben kleinere Texte, auch was fürs Radio und so. Und ich glaube, mein Schreiben begleitet mich halt beim Erleben und deswegen, glaube ich, lerne ich dann auf dem Weg, aber auch schon viel früher, wenn überhaupt, oder eher so, ich schreibe denkend oder versuche mich irgendwelchen Gefühlen zu nähern, um da irgendwie eine Klarheit durch Worte zu finden, weil ich, und das trägt den Text ja auch oder auch so inhaltlich, beschreibt er ja auch, dass sozusagen Worte eine Wahrheit schaffen, Worte oder erinnern, was ja durch Worte auch passiert, auch Identität schaffen. Mhm. Und ich glaube, mir sind selbst dadurch recht viele Sachen klar geworden, wie zum Beispiel, was ich schon erwähnte, dass das Misogyne auch an dieser Stelle in mir steckt oder steckte. Dass der Blick auf die eigenen Eltern oder sagen wir auf die eigene Mutter ist natürlich auch nicht überraschend, aber manchmal, wenn man das so filetiert, so schreibend filetiert, dann merkt man dann ja erst, wie vielschichtig das ist, wie viel eigenes Erleben, wie viel man einander verhängt auch, also von Erwartungen und von Wünschen und von eigenen Mangelgefühlen oder so und Projektion am Ende. Also einfach wie, das ist nichts, was ich gelernt habe, aber vielleicht ist es mir nochmal klarer geworden, wie vielschichtig das alles ist und wie wenig Klarheit da jemals in der Gänze reingebracht werden kann.
Auch interessant, ne? Ist noch eine vierte Frau, eine vierte Mutter an der Stelle als Autorin. Du bringst da auch noch mal so deine eigene Erfahrung damit rein, deinen Lernprozess. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir gehen jetzt einmal direkt in den Text rein. Zu welcher Stelle nimmst du uns mit hin? Müssen wir irgendwas vorher wissen?
Also da mein Text fragmentarisch funktioniert im Sinne, Miriam C. hat gesagt, es sei wie ein Langgedicht, man könne es so lesen, habe ich das Gefühl, dass es fast ein bisschen egal ist, wo man reinliest, weil meine Texte vibe-getrieben sind sozusagen. Aber man muss vorher nichts wissen, aber auch, weil ich vom Anfang lese, aber auch etwas springe. Mhm.
Dann gehen wir da einmal rein. Ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß.
Das Kind schwebt. Zart berühren meine Finger seinen nackten, kleinen Körper. Eine Qualle. Flüchtig. Es lacht. Ich stelle mir vor, wie es mir entgleitet. Wie es untergeht in der plötzlichen Endlosigkeit der Badewanne, über die sich mein müder Körper beugt. Im Wasser ist man leichter als an Land. Das merke ich, als mich niemand unten an der Rutsche auffängt und mein Körper, 5-jährig, widerstandslos ins offene Seewasser rast. Meine Glieder sind federleicht, als sie im blinden Wasser treiben. Ich kann sie beobachten, als wären sie Fische, die an mir vorbeiziehen. Sie sind nicht mehr meine. Hinauf Richtung Himmel steigen sie, die Blasen, die meine Schreie einfassen, lautlos zum Licht. Meine brennenden Augen halten Ausschau nach dir, aber hier treffen Momente aufeinander in Sekundenschnelle und ein Abgrund tut sich auf für alles Weitere. Als ich den warmen Beton unter meinem Körper spüre, sehe ich keine Köpfe, aber rieche deine Hände auf meiner Brust. Da liegen sie, weich und geschwollen von der Hitze. Ich stehe an Land, beide Füße fest auf dem Boden und stemme die Kilos. Hüftköpfe drücken sich in Gelenkpfannen. Bin ich schon kleiner geworden? Meine Rippenbögen nähern sich einander an und meine Füße, was ist mit denen, sind sie größer geworden unter dem neuen Gewicht? Du sagst, breit bin ich geworden, mein Becken, die Füße, ein richtiger Trampel.
Und ich weiß nicht, wie du von mir aus gesehen hast, aber bekomme Angst, dass mich das Kind weiten wird, bis zur Unkenntlichkeit verändern. Ich sehe an mir herab, fahre mit meinen Handflächen das mit Wasser gefüllte Gewölbe ab. Immer wieder versuche ich, das Ausmaß zu begreifen, in mir und auch, was es bedeuten wird, aber das alles erscheint mir wie eine optische Täuschung. Mein Inneres dehnt sich aus, es drückt die mal fest gewesene Hülle nach außen, bald schon gespannt wie die Plane des Zeppelins, den ich als Kind glaube, manchmal zu sehen. War es so? Aus dem großen Schrägfenster in der Küche, meine ich, als du und der Vater euch manchmal noch küsst. Es ist, als würde die Haut um meine Körpermitte dünner und dünner. Eine einzige Nadel könnte bald reichen, um das Wasser und das winzige Ding, das vielleicht aussieht wie ein frisches Hamsterbaby, aus mir herausströmen zu lassen. Immer weiter schwelle ich an, als würde jemand Wasser in mich hineinpumpen. Ich werde zum Gebirge. Warm und müde bleibe ich liegen, trage den Abdruck der Falten vom zerknitterten Bettzeug den halben Tag auf der Wange. Erst Stunden später wird die an Flusskarten erinnernde Maserung, die mein Faulsein verrät, wieder verschwinden. Meine Bauchdecke schlägt Wellen. Ich will ein Video davon machen, aber die Aufnahme zeigt nicht, was ich meine. Später liege ich in der Badewanne. Ganz unten, mein Kopf am Grund, halte den Atem an, die Blasen, die aus meiner Nase treten, kitzeln. Ich schaue in den Lichtkegel an der Decke, meine Augen brennen und ich stelle mir vor, zu ertrinken. Ich kann nicht mehr verschwinden, nie wieder kann ich das, nie wieder seit 540 Tagen. Vorhin habe ich wieder gerechnet. Ich denke, irgendwann bestraft man mich, weil ich mir Videos von Müttern, die ihre Familien verlassen, anschaue, weil ich mich manchmal wegwünsche. Und ich traue mich, es zu erzählen, nur dir nicht, Mama. Vielleicht, weil dich die Sorgen um mich und das Kind und diese kleine Familie, die wir jetzt sind, weil dich meine Zweifel an allem, an deine eigenen erinnern würden. Früher, wenn mir in der Schule alles zu viel wird, löse ich den Feueralarm aus. Ja, genau, ich. Hektisch scheuchen uns die Lehrkräfte durch die Flure. Wir, ihre Lämmer, trappeln über das nach Leinöl riechende Linoleum. Alles blökt und meckert dem Alarmton entgegen, der in keinem Winkel des Gebäudes gnädig ist. Nur ich bleibe ruhig. So tonlos wie das Kind in den ersten Wochen seines Lebens, als wir denken, es müsse taub sein, weil es wie eine träge Larve in Wolle gewickelt auf nichts als den Geruch meiner Brüste reagiert. Mir geht die Luft aus. Manchmal fehlen mir jetzt die Worte. Und eine Freundin sagt, du sprichst doch. Ich habe nicht die richtigen, sage ich, die passenden Worte, meine ich. Wie soll ich mit Falschen drüber sprechen? Gerade weiß ich nur noch, dass es anders ist als gestern und auch vorhin. Ich denke, ich bin zu langsam geworden. Vielleicht ist es so, ich gehe unter in einer Unordnung aus Versatzstücken. Vielleicht ist es so, zwei Herzen, eins in, eins an mir, die ich versuche miteinander zu verketteln, aber ich bin noch immer nicht gut genug an der Maschine, Mama. Dabei sehe ich dich doch ständig eine Nadel bewegen. Und vielleicht ist es so, meine Lider sind schwer, mein Hirn ist wattig, mein Herz ächzt unter all dem Gewicht. Irgendwann beginne ich mit Listen, lose Enden, flinke Nattern, Einzelgänger, Verfall des Subjekts. Erst die Entzweiung, dann Haut auf Haut. Leben als Frequenzillusion. Alles, was ich gerade bin, bin ich in Abgrenzung zum Kind. Jeder Satz über mich ist auch einer über das Kind. Jeder trägt nun den Namen vom Kind. Kind. Weiterschreiben, will bleiben und der Vollmond im Zimmer, so hell, dass die Nacht unverständlich wird. Dem Mond geht es gut, denke ich dann, wenn durch meinen Blick Ameisen krabbeln vor Erschöpfung. Niemand macht sich Sorgen um den Mond. Ich lese es irgendwo und dann denke ich denke ja doch nur ans Kind, das weint, weil der Mond hinter Hauswänden verschwindet, hinter Wolken. Mein Kopf ist wie er verschwindet auch von Zeit zu Zeit. Ich stehe im Nebel. Darin auch du, plötzlich, das alles erinnert mich daran, dass auch du alles aufschreibst und vergisst. Auf Post-its und lose Blätter, die du auf dem Tisch verteilst für den Überblick, den du ja doch nie gewinnst. Den Stift drückst du so doll aufs Papier, dass, wenn man genau hinsieht, die Buchstaben Muster auf dem Holztisch hinterlassen. Man wird deinen Spuren folgen können, Mama. Manches pinnst du an Wände, an Spiegel wie Memos, das meiste aber verschwindet irgendwann wie Mond und Kopf. Vielleicht, denke ich, schreibst du nicht, um zu erinnern, sondern um zu vergessen, was war. So lese ich es irgendwo. Als du dir Binden so groß wie Surfbretter zwischen die Beine steckst, spüre ich deine Einsamkeit beim Bluten. Ich frage dich nicht, wie es dir geht. Schon eine Umarmung, die länger als 4 Sekunden dauert, könnte bedeuten, nichts dagegen tun zu können, dass aus deinen tiefen Gefühle wie tote Fische an die Wasseroberfläche treiben. Ich stelle mir vor, wie meine Tränen ihre zum Himmel gestreckten Bäuche nässen. Eine Hand auf deiner Stirn, die Temperatur ertastend, erträgst du schlecht und du wünschst dir nichts mehr als einen Körper, der deinen hält. Aber es kann nicht meiner sein. Ich bin zu klein. Was würdest du sagen, würde ich dich fragen? Ich meine zu wissen, mir das alles Jahre später zurechtgefummelt zu haben. Das Blut, immer wieder und immer wieder auch dein entleertes Gesicht. Ich weiß, wie schnell du überfordert bist, wenn dir jemand zuhört, wenn du in einem Gespräch zu Wort kommst, wenn man dich was fragt. Du nimmst selten Raum ein und wenn doch, dann hast du Wein getrunken oder ziemlich gute Laune, quasselst dich mit einer sorglosen Überschwänglichkeit durch den Abend, die dir nicht lange danach schon wieder fremd zu sein scheint. Oft holpern die Wörter schon im Augenblick des Losgaloppierens, asynchron wie aus dem Takt geratene Hufe eines Springpferdes über den Tisch, an dem du sitzt. Verstellst du manchmal die Stimme? Ich erkenne sie nicht immer. Du betonst die Silben unnatürlich, maskierst mit gespitzten Lippen deine Sätze durch eine Intonation, die ich dir nicht ganz glauben kann. Vielleicht gewinnst du durch die Verfremdung Abstand zu dir selbst. Trickst du dich aus? Ich meine, weil du dich doch eigentlich gar nicht traust. Nur selten scheinst du in Übung, weil nicht mal die einfachsten Wörter so aus dir herauskommen wollen, wie sie sollen. Und manchmal winkst du, bevor du einen Satz überhaupt zu Ende gesprochen hast, noch bevor man dir folgen kann, absagst, ach, ihr wisst schon. Nee, weiß ich nicht, Mama. Sag doch, was du sagen willst, maule ich, wenn ich glaube, bereit zu sein, dich herauszufordern. In Wahrheit bin ich das nie. Ich weiß, dass wir dieses Gespräch zerknirscht beenden werden. Dabei ging es um nichts, um den rückläufigen Merkur, um Mondknotenlegionellen, um irgendwas. Aber ich finde auch, es geht immer um mehr. Unter den Sätzen, da liegen Welten, zwischen den Wörtern im Tonfall, in Körpern. Und du sagst, sei nicht immer so streng mit mir. Irgendwas bringt mich dazu, Worte bewegen zu wollen, hin und her, sie zu kneten, geschmeidig zu machen, ihren Klang, Wörter tauschen, Welten ändern. Seit der Geburt vom Kind habe ich vergessen, wie dieses Spiel geht. Meine Stimme scheint nicht mehr auf Papier anzukommen. Wörtern dabei zuzusehen, wie sie leben, sich über die Jahre hinweg verändern, klappt nicht mehr wie sonst. Teile eines Textes zu werden, den ich erzählen kann. Ich sage, Schreiben bewegt mich, aber ich muss dafür nicht gehen. Und einmal glaube ich, dich zu bewegen. Ja, ich bewege unsere Körper, Mama.
Sie hörten einen Auszug aus Dem Mond geht es gut von Paulina Tschinskowski, erschienen bei Blumbar im Aufbau Verlag. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel und natürlich auch online erhältlich. Frau Tschinskowski, Paulina, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war eine neue Folge von Zeit für Literatur, dem Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.